In der Virologie und in der Immunologie könnte man von Munition und Munitionsfabriken sprechen. Und diese Munitionsfabriken wären dann zum Beispiel die infizierten Zellen. Das sagt der Herr Professor Dr. Winfried Stöcker, der mit seinem Unternehmen versucht hat, während der Corona-Pandemie einen Impfstoff gegen Covid-19 auf den Markt zu bringen. Daran ist er glorreich gescheitert. Nicht, weil der Impfstoff etwa fehlerhaft gewesen wäre, sondern weil staatliche Institutionen ihn daran gehindert haben. Und andererseits werden aber Firmen wie BioNTech, denen wird dann der Weg freigeräumt und die dürfen frei ihren Impfstoff auf den Markt bringen. Was ist da los? Wir unterhalten uns in der nächsten Stunde genau über dieses Problem.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Herr Professor Stöcker. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, hier bei Apolut ins Gespräch zu kommen.
Guten Tag, ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen auftreten darf.
Ja, Sie sind mir schon ganz am Anfang der sogenannten Pandemie aufgefallen, weil Sie sehr frühzeitig davon über sich reden gemacht haben, dass Sie nämlich einen Impfstoff hatten, beziehungsweise ein Produkt, was man als Impfstoff hätte vermarkten können. Und man bekam dann relativ schnell mit, dass da irgendwas faul mit ist. Also irgendwie wollte der Staat nicht, dass dieser Impfstoff auf den Markt kommt. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie ist Ihr Werdegang? Was macht Ihre Firma und was hat das mit Impfstoffen zu tun?
Ich bin Arzt für Labormedizin und ich habe die Firma Euroimmun gegründet und jahrzehntelang geleitet, insbesondere die Organisation mit ihrem Forschungs- und Entwicklungsteil. Und da haben wir sehr viele Autoimmunkrankheiten bearbeitet und diagnostiziert. Wir haben aber auch Infektionskrankheiten im Fokus. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder bei jeder neu aufkommenden Infektionskrankheit das beste Reagenz ganz schnell fertig gehabt. Das heißt, wir haben von jedem neuen Erreger, der aufgekommen ist, herausgefunden, welches sind die Strukturen, die für ihn ganz speziell sind. Und wir haben diese Strukturen gentechnisch hergestellt. Wir haben Reagenzien daraus gemacht. Das heißt, wir suchen bei Infektionskrankheiten immer nach Antikörpern, die spezifisch für die Krankheit sind. Und dann nimmt man sich das ganz spezielle Antigen oder ein Antigen von dem Erreger, der wird zum Beispiel rekombinant hergestellt, gentechnisch. Und mit dem Erregerteil beschichtet man eine Oberfläche. Dann wird Patientenblut mit der Oberfläche zusammengebracht. Im positiven Fall bekommt man eine sichtbare Reaktion. In irgendeiner Weise wird es dann sichtbar gemacht. So können wir also viele Infektionskrankheiten sehr schnell diagnostizieren. Und hier haben wir, also zum Beispiel in der...
Sie sprechen jetzt von der lieben ELISA, also von dem ELISA-Test. Ist in Enzymen,
in Monosorb und Essay. Ja, also ja. Es gibt auch Fluoreszenztests und alles Mögliche kann man da machen. Beat, quasi also auf kleine Kügelchen oder an eine Oberfläche bringt man das Antigen mit dem Patientenblut zusammen. Es reagiert, dass der Antikörper, wenn er vorhanden ist, bindet sich dann an die Struktur und wird dann sichtbar gemacht über eine Enzymreaktion. Und wir haben zum Beispiel verschiedene Krankheiten, also Dengue-Virus oder Zika-Virus war auch damals, als die Fußball-Weltmeisterschaft war, haben wir sofort den richtigen Test hergestellt und Middle East Respiratory Syndrome, MERS und alles mit Japanese Encephalitis, alles Mögliche haben wir sofort die richtigen Tests da gehabt. Und das haben wir natürlich auch bei Corona im Januar 2020 haben wir schon den richtigen Test gehabt, wo noch niemand anderes das gekonnt hat. Wir haben auch den ersten Test, also von Seiten der Firma Euroimmun, auf den Markt gebracht und zugelassen bekommen, um Corona, Covid-19 Antikörper zu untersuchen, aber auch um den Virusbestandteil direkt nachzuweisen. Also beides haben wir als erste im Westen zur Verfügung gehabt. Nach den Chinesen, die aber versucht haben, das alles in ihrer Hand zu behalten und haben deswegen, kann man das nicht mit denen vergleichen. Aber im Westen waren wir die Ersten. Nicht die Firma Roche, wie das damals der Bürgermeister von Bayern, der Herr Söder, behauptet hat, zusammen mit dem Herrn Spahn. Die haben dort gesagt, die Roche haben jetzt den ersten Test. Und das war aber nicht der Fall. Wir haben schon vorher unseren Test im Markt gehabt und zugelassen. Also wir sind mindestens auf dem Gebiet äußerst beschlagen. Und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die ich ja viele Jahre lang geleitet habe, ist sehr potent. Und wir haben jetzt als Erste im Westen der Welt die definierten Antigene oder identifiziert und wir haben rekombinant diese Epitope hergestellt, sodass man sie im Test brauchen kann.
Natürlich. Also es geht um die, ich muss kurz übersetzen, es geht um die Oberflächenproteine auf dem Virus, also Epitope, ja, haben Sie gerade gesagt. Ja, genau. Und jetzt ist die Frage, welche Gene sind denn das? Also welche Proteine sind denn das? Welche Eiweiße?
Der Virus hat an der Oberfläche eine rezeptorbindende Domäne, ja, Spike-Protein. Und davon gibt es eine Stelle, die sich an die Endothelzellen des Organismus binden kann. Die Endothelzellen haben Rezeptoren, die rezeptorbindende Domäne des Virus bindet sich an diese Rezeptoren und infiziert dann die entsprechenden Zellen. Und die rezeptorbindende Domäne hat bestimmte biochemische Eigenschaften und wir haben einen Teil dieser rezeptorbindenden Domäne benutzt, um die Antikörper zu erkennen, aber man kann natürlich mit dem Teil auch des Spike-Proteins kann man auch immunisieren und das hat sich dann erwiesen, dass es wunderbar klappt.
Das heißt also, das ist ja so ein Dreizack, dieses Spike obendrauf. Sie haben ja dann also oben halt diese Spitzen und unten diesen Schaft. Welchen Teil davon haben Sie denn da genommen?
Also die Spitze, mit der Spitze, die bindet sich an die Endothelzellen und von da haben wir die eine kleine 20 Kilodalton große Struktur benutzt und damit, die haben wir in chinesische Hamsterzellen eingepflanzt und die, also das Gen dazu und die chinesischen Hamsterzellen haben dann das Antigen produziert.
Und das Serum, was dann der Hamster produziert, ist dann sozusagen schon Grundstoff für den Impfstoff oder gibt es da noch einen Zwischenschritt?
Nee, das Antigen, was die Hamsterzelle.
Ach so, da haben Sie das Antigen produzieren lassen, aber der Hamster würde doch normalerweise dann auch selbstständig ein Serum entwickeln. Also der würde ja auch Antikörper gegen das fremde Protein bilden.
Mit dem Hamster haben wir gar nicht mehr gearbeitet, sondern es sind so Hamsterzellkulturen, Chinese Hamsterzells, also Hamsterzellen des Ovars, also Ovarzellen des Hamsters, die wurden vorher isoliert und hergestellt, um sie dann zu benutzen, dass sie das Antigen produzieren. Wenn man denen die Geninformation beibringt, dann können die das produzieren, was also das Antigen, das entsprechende.
Genau. Ich habe eben tatsächlich das Wort Kultur überhört oder zumindest nicht wahrgenommen. Ja, und das heißt also für den Zuschauer zur Vorstellung, das heißt, wir befinden uns jetzt irgendwie in solchen flachen Schalen, wo dann halt eine Flüssigkeit drin ist und in dieser Flüssigkeit ist eine Zellkultur. Genau. Und da haben wir jetzt also eine genmanipulierte Zelle insofern, dass sie halt dieses Teil, dieses Stück von diesem Spike-Protein dann produziert.
Ja.
Okay, wie ging es jetzt weiter? Das heißt also, Sie machen wir erstmal die Marktlage. Das heißt, Sie sagen jetzt Bescheid, wir haben hier eine Möglichkeit, einen Impfstoff zu produzieren. Wir würden gerne eine klinische Studie dazu machen. So ist es doch wahrscheinlich gewesen. Ne? Das heißt also, Sie haben im Januar hatten Sie schon die identifizierenden Untersuchungsmöglichkeiten für dieses neuartige Virus namens Covid-19. Und wann haben Sie dann Bescheid gesagt, dass Sie da eventuell einen marktreifen Impfstoff in die klinische Studie anmelden könnten?
Zunächst mal haben wir etwas mit der Diagnostik Erfahrung gesammelt. Und dann haben wir im März 2020, habe ich dieses Antigen benutzt und einmal mich selbst damit immunisiert in 4 Schritten. und habe festgestellt, dass ich wunderbare Antikörper entwickle gegen Covid-19, die sogar den Virus neutralisieren. Das heißt, wenn mein Blut in eine Zellkultur gegeben wurde und dann mit dem Virus infiziert, hat sich diese Zellkultur nicht mehr infizieren lassen. Das ist ein Neutralisationstest. Mhm. Und dann habe ich 4 weitere Mitglieder meiner Familie damit immunisiert, sodass wir im Juni alle immun waren gegen Covid-19. Und dann habe ich versucht, Partner zu finden, mit denen wir dann eine Studie durchführen können. Und im September hat sich ein bisschen leider hingezogen. 2020 habe ich das Paul-Ehrlich-Institut angeschrieben und habe sie gebeten, mich eine Studie durchführen zu lassen, weil ich am Beispiel unserer Familie zeigen konnte, dass wir immun gegen Covid-19 sind.
Also Sie hatten bis dahin den Partner gefunden, mit dem Sie es machen wollten?
Habe ich selbst gemacht.
Also okay.
Ohne Partner, ja. Da waren welche, die haben sich denn nicht getraut, weil sie gemeint haben, wenn irgendjemand in diese Richtung arbeitet, dann kriegt der vom Staat eins auf den Deckel. Ich habe das nicht verstanden.
Ach, interessant.
Wir haben ja die Namen nicht, die da im Spiel waren.
Aber das ist doch eine interessante Beobachtung, die von Ihren Fachkollegen gemacht wurden. Das heißt also, die sagen, nee, das Eisen ist mir zu heiß, da gehe ich nicht dran, höchstens mit der Tiekelzange, ja? Also das heißt also, Sie sagen, okay, wenn ich keinen Partner finde, dann mache ich das selber. Jetzt gehen Sie und melden beim Paul-Ehrlich-Institut, ich möchte gerne eine Studie machen. Wie war die Reaktion?
Den haben die erstmal mich 3 Monate hängen lassen und im Januar, 6. Januar 2021, habe ich vom Paul-Ehrlich-Institut, hat sich jemand gemeldet und sich entschuldigt, dass es so lange gedauert hat.
Ich denke, es ist Not am Mann. Da kommt jemand, also wir haben ein tödliches Virus, was eine Pandemie erzeugt. Und jetzt ist Ihre Meldung da, hey, wir haben einen Impfstoff, wir würden gerne eine klinische Studie machen. Und dann sagt er, ach, ich trinke erstmal Kaffee und dann warte ich bis Januar. Und dann sagt, ach, das tut mir aber wirklich leid, dass wir so lange gewartet haben. Das klingt ein bisschen seltsam.
Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere aber, ich habe trotzdem schon vom Paul-Ehrlich-Institut inzwischen gehört, die haben mich nämlich im Dezember 2020 habe ich die Nachricht gekriegt, dass sie mich angezeigt haben wegen unerlaubter Durchführung einer Studie.
Haben sie doch gar nicht.
Ich habe ja 5 Leute immunisiert, um Gottes Willen. 5 Leute, uns, unsere Familie. Aber das hat mir später ein Rechtswissenschaftler erklärt, das ist unser Recht. Wir dürfen machen, was wir wollen. Ein Arzt darf sich selber behandeln, mit was er will. Und wenn er vielleicht andere Leute immunisieren will, dann muss er darf nur keinen Impfstoff herstellen und in Verkehr bringen. Aber er darf ihn herstellen und sich selbst verabreichen. Er darf ihn herstellen und seinem Patienten verabreichen. Er darf nur keinen Impfstoff in Verkehr bringen, den dann andere möglicherweise dann ihren Impfling einspritzen. Also das war etwas, das war voll mein Recht, mich und meine Patienten zu immunisieren. Aber der Herr Kichotek vom Paul-Ehrlich-Institut, Präsident, der hat mich angezeigt wegen unerlaubten Handelns.
Jetzt, das ist jetzt eine ganz interessante Sache. Das heißt, das Paul-Ehrlich-Institut, Sie wissen allein aufgrund der Anzeige, dass das Paul-Ehrlich-Institut Kenntnis von dem Sachstand hatte. Das heißt also, die müssen ja ihre Anmeldung dann in der Form wahrgenommen haben. Ansonsten wäre ja keine Anzeige draus geworden.
Also es gibt natürlich da mehrere Büros dort und der eine hatte denn das beantworten sollen oder bearbeiten sollen, dass man eine Studie sich wünscht. Und der andere hat das aufgegriffen, der Präsident, und hat mich da angezeigt.
Also welches Argument gibt es denn für den Zuschauer, nicht sofort zum Schluss zu kommen, dass da eine Schlafmütze dann beim Paul-Ehrlich-Institut ist? Weil wenn die so lange brauchen bis Januar, sie melden im September an und im Januar bekommen sie dann eine Nachricht, oh, das tut uns aber leid, wir haben uns da verquatscht, wir haben das gar nicht gesehen, dass sie wir haben das nicht bearbeitet. Das ist doch relativ seltsam, also muss ich ja euch mal sagen.
Ja, also es zeugt nicht von großer Verantwortung im Paul-Ehrlich-Institut.
Also entweder muss ich annehmen, da ist jemand und ist wirklich eine Schlafmütze, das würde ich jetzt eigentlich eher als Gag hier reingebracht haben. Das, was naheliegender ist doch, dass es absichtlich verzögert wird.
Ja, das ist sicherlich so gewesen, dass das wahrscheinlich ziemlich schnell dem Präsidenten vorgelegt worden ist. Und der hat sich dann gesagt, halt, hier müssen wir dagegen vorgehen. Da hat ja jemand, ohne uns zu fragen, plötzlich eine Impfung durchgeführt bei jedem. Und das haben die dann möglicherweise dort diskutiert in voller Breite und sich überlegt, wie man rechtlich gegen solche Unbotmäßigkeit vorgehen muss, dann ist es wahrscheinlich dadurch verzögert worden.
Mhm. Und also Sie bewegen sich jetzt ja noch in dem Bereich, dass man sagt, okay, das sind hundertprozentige Rechtsausleger, die wollen, dass hier alles nach Recht und Ordnung läuft. Also
dass es so ist. Also Sie wollen vor allen Dingen in ihrer Bedeutung nicht unbeachtet bleiben, sondern Sie müssen erstens zu allem gefragt werden. Das weiß ich auch. Ich bin ja bei verschiedenen anderen Ärzten gewesen oder Krankenhausdirektoren und der hat mir eine gesagt aus Hamburg, um Gottes Willen, lassen Sie die Finger davon, Sie kommen in Teufels Küche, aber lass mir davon niemand was vorschreiben. Wenn ich sehe, dass jemand einen Rettungsring braucht, weil er da ins Wasser gefallen ist. Und dann sage ich, er muss erst mal gucken, ob dieser Rettungsring zertifiziert ist. Ja, so warte ich nicht, sondern ich werfe den Rettungsring dem zu und sehe zu, dass dem geholfen wird. Und so bin ich natürlich nicht, dass ich mir da genau überlegt habe, was ist erlaubt, was nicht erlaubt.
Also was aber seltsam war, wir wissen aber, dass parallel ja solche Firmen wie BioNTech, Moderna und so weiter, die hatten ja, sind auf einem ganz neuen Gebiet unterwegs, also bewegen sich nicht auf bekannten Pfaden der Impfstoffherstellung, sondern machen etwas ganz, ganz Neues und bei denen sind aber alle Wege offen und es werden Sicherheitsstandards herabgesetzt, ganz gezielt. Man spricht dann von einer Teleskopierung der ganzen Geschichte. Das heißt, also bestimmte Tests werden überhaupt nicht gemacht und da stellt sich dann alles am Ende heraus, dass das grob fahrlässig war, dass viele, viele tausend Menschen sogar bis mit Todesfolge geschädigt wurden. Jetzt ist die Frage, was läuft hier? Also das sieht doch nach einer staatlich gewollten Marktverzerrung aus, was da gelaufen ist oder nicht?
Das wäre nicht die erste Dummheit, die unser Staat sich erlaubt. Insgesamt gesehen ist das ein Verbrechen des Paul-Ehrlich-Instituts, dass es hier bei offensichtlicher Erfolgschance, dass sie dort versucht haben, die Impfung zu torpedieren. Man muss ihnen zugutehalten, dass sie von dem neuen Prinzip, was da entwickelt worden ist, also dort spritzt man eine RNS, die das Antigen kodiert, spritzt man den Patienten ein. Die RNS geht in die Zellen produzieren jetzt das Antigen und dadurch wird der Organismus immunisiert. Das hat noch einen Vorteil, wenn die Zellen, die das Antigen produzieren, vom Immunsystem erkannt werden, dann wird auch die zelluläre Abwehr stärker motiviert. Ja, oder aktiviert. Und also da hat man mehr zelluläre und humorale Abwehrreaktivität und das hat den Leuten denn gut gefallen und viele Wissenschaftler sind da voll begeistert gewesen und dann hat dann eben das Paul-Ehrlich-Institut auf der anderen Seite diesen klassischen Weg vielleicht nicht beschreiten lassen wollen, weil sie das neue Prinzip durchsetzen wollten. Aber
wir haben schon wieder zwei Fachausdrücke drin. Also ich muss ja immer reingrätschen, weil der arme Zuschauer auf der Straße, der Fußgänger, der versteht das nicht. Sie haben eben gerade zelluläre und humorale Immunantwort gesagt. Erklären Sie es, also ich habe es verstanden, aber erklären Sie es bitte dem Zuschauer auf der Straße.
Also humoral heißt, die Zellen des Organismus, da gibt es Plasmazellen, die haben den Beruf, Antikörper zu produzieren. Und da müssen erstmal die richtig aus B-Lymphozyten, die werden, die spezialisiert sind für jeweiliges Antigen, die vermehren sich und bilden sich um zu Plasmazellen. Die Plasmazellen, die produzieren dann Antikörper. Humoral, also im Humor, das ist die Flüssigkeit. Also die Antikörper gelangen in die Flüssigkeit und wirken dann gegen Virus und gegen alles Mögliche. Das ist die humorale Immunität. Und dann gibt es noch die zelluläre Immunität. Da werden jetzt Zellen instruiert von dem Antigen, was in den Körper gelangt. Die werden dazu gebracht, dass sie solche Zellen angreifen, die dieses Antigen produzieren. Also sagen wir mal, sie haben eine Viruskrankheit. Da kommt der Virus in die Zelle und in dieser Zelle werden Millionen Viren pro Zelle hergestellt. Und wenn der Organismus die Zelle abtöten kann, ist es natürlich wirksamer, als wenn er einzelne Antigene nur tötet oder aus dem Verkehr zieht. Das heißt, die zelluläre Immunität ist in der Lage, Zellen, die dann Virus produzieren, aus dem Verkehr zu ziehen, anzugreifen. Also zwei Weisen. Einmal die humorale Immunität, wo die Antikörper wegneutralisiert werden, und die zelluläre, wo die Munitionsfabriken zerstört werden, die die Munition herstellen.
Ja, das ist ein schönes, das werde ich vielleicht sogar mit den Anfang nehmen. Ja. Also das ist ein toller Vergleich, genau. Jetzt sind Sie daran gehindert worden, das zu machen. Jetzt haben Sie aber trotzdem weitergemacht, glaube ich. Das heißt also Sie konnten keinen Impfstoff auf den Markt bringen, weil Sie ja schon an der klinischen Studie gehindert wurden dazu. Was ist jetzt Ihr nächster Schritt gewesen?
Ich bin darauf hingewiesen worden von einem Professor Machulla, das ist ein Rechtswissenschaftler emeritiert, der hat gesagt, das ist Ihr gutes Recht. Sie dürfen sich einen Impfstoff selbst herstellen und den verabreichen. Da brauchen Sie nur die Genehmigung des Patienten oder den Wunsch des Patienten, und Sie sind Ihrem Gewissen dann verantwortlich, keinem Staat. Und das hatte ich dann mir zu Herzen genommen. Und ich habe natürlich die Not gesehen, dass man möglichst dieser Epidemie etwas entgegenstellen muss. Etwas, was nicht schadet, weil diese Art zu immunisieren, Antigen und ein Adjuvans zusammen, wird eingespritzt. Jetzt bildet der Organismus sowohl Zellen, die gegen den Virus gehen, und aber auch Antikörper. Also das ist der normale, klassische Weg zu immunisieren.
Das heißt also, nochmal die rechtliche Lage. Das heißt, Sie sind Arzt mit Approbation wahrscheinlich, das brauchen Sie. Ne? Ja. Dann stellen Sie selber ein Arzneimittel her. Das ist nicht markteingeführt, aber Sie haben das selber zusammengemischt. Ich glaube, man kann das sogar mit einem Apotheker machen lassen. Das heißt also, ich gebe als Arzt einem Apotheker diesen einen Auftrag, bitte stell für mich dieses Ding her. Und dann darf ich das dem Patienten verabreichen, oder wie ist das?
Mit dem Apotheker weiß ich nicht. Ich weiß, dass der Arzt etwas herstellen kann und verabreichen. Das ist das gute Recht des Arztes.
Das heißt also, dann braucht es keine Markteinführung, gar nicht, sondern dann kann ich als Arzt sagen, das ist in diesem Falle Not am Mann, oder der Patient möchte unbedingt das haben. Ja. Ich kann das verantworten, und deswegen gebe ich ihm das. Und dann gibt es aber auch dann keine Möglichkeit, dann den Arzt irgendwie strafrechtlich zu belangen.
Normal, also wenn es normal zuginge, ja. So habe ich eigentlich das gefallen. Man muss etwas bedenken. Er muss den Impfstoff selbst herstellen. Und ich habe in der Weise den Impfstoff hergestellt, dass ich ein Adjuvans, ein Hilfsmittel, benutze, das mit dem Antigen. Erst jetzt ist es ein Impfstoff. Vorher war das noch kein Impfstoff. Ja, wenn ich das
also Antigen alleine ist kein Impfstoff, sondern das heißt, Sie
wenn
haben
ich das Antigen dem einspritze, dann verteilt sich das im Organismus in so niedrige Konzentration, dass das Immunsystem das gar nicht merkt und nicht reagiert. Wenn ich aber das vorher mit einem zweiten Stoff mische, in dem Fall einem Adjuvans, das heißt, das sind so kleine Aluminiumhydroxidkügelchen, also so Kristalle, an die adsorbiert sich dieses Antigen, und jetzt haben die
Kügelchen. Also es klebt da dran, adsorbieren,
genau. Ja, ganz genau. Das spritze ich denn ein, und jetzt bleibt es an Ort und Stelle liegen. Da in dem Muskel im Oberarm bleibt das liegen. Und jetzt kommen die Zellen, die geübt sind, etwas zu erkennen, die kommen dahin, vermehren sich, und dann macht man das in mehreren Schritten, dann wird die Immunität erzeugt auf dem Wege. Aber es geht nicht ohne Hilfsmittel. Das heißt, der Arzt hat sich's hergestellt. Das war für mich eigentlich eine gute Ausgangsposition. Wenn ich nur dieses Antigen hätte spritzen müssen, um zu immunisieren, dann wäre es vielleicht nicht erlaubt gewesen. Aber der Arzt stellt sich selber her, also darf er das machen. Dann haben meine Kollegen, nachdem die ja wussten hier, dass wir unsere Familie immun war gegen Corona, die haben mich alle gebeten, ich soll doch auch sie spritzen. Den habe ich aber jetzt von meinem Rechtsanwalt gehört. Er habe erst mal beim Staatsanwalt gesagt, der Stöcker impft erst mal nicht, bis das geklärt ist. Und dann hat aber sich jemand netterweise von den Ärzten, die sind ja die wollen ja auch nur das Gute, haben sich zwei, drei Ärzte haben mir da mich unterstützt und haben dann meine Kollegen hier immunisiert. Mhm. Und das Ganze haben wir dann auch in der Oberlausitz nochmal gemacht. Also hier waren 70 Leute, nachdem wir gesehen haben, dass die fast alle voll immun geworden sind gegen Corona. Den habe ich in der Oberlausitz in einer Gastwirtschaft, die wir betrieben haben, haben wir da 377 Leute immunisieren lassen, auch wieder durch Ärzte, die da bereit dazu waren. Und die haben, wenn man das richtig macht, man muss auch immer messen, wie viel Antikörper bilden die. Und dann konnten wir 98% volle Immunität dort nachweisen. Aber
das sind ja schon mehr als 95%, was BioNTech gesagt hat. Ja. Und die 95% waren gelogen. Das ist ja, also muss man ja eigentlich mal sagen, das ist ja
95%.
BioNTech war das ja. Das war ja,
also, das stimmt nicht.
Ja, das war, also wie soll ich sagen, also gelogen ist das falsche Wort. Ich sage immer Datenmassage. Dass die 95% kam durch eine sehr intensive Datenmassage zustande.
Ja, also ja. Ich meine, ich bin ja als Diagnostiker denn auch in der Lage und befugt, solche Antikörper zu messen. Und was wir, da kommen sie denn vielleicht auf 70%, wenn sie dann, dann muss man aber natürlich den auch zugute halten. Wenn die haben ja immer 2G gefordert, entweder geimpft oder genesen. Aber ich sagte immer, das dritte G hat gefehlt, das war das gemessen. Denn hätten sie nämlich auch gemerkt, dass sie bei diesen 2G, da kommen sie nur auf 70% einigermaßen ausreichende Immunität. Dabei muss man auch wissen, man muss das jedes Jahr einmal wieder auffrischen, weil Corona sinkt die Immunität im Laufe der Zeit. Bei Hepatitis, da gibt es Erfahrung, da können Sie 5 Jahre warten, die Immunität bleibt hoch. Bei Corona sinkt die Immunität aus bisher mir noch nicht ersichtlichen Gründen.
Also jetzt erstmal die Frage, wie hat Papa Staat reagiert? Das heißt also, jetzt machen da ein paar renitente Ärzte weiter und nutzen diese Regulierungslücke, die vielleicht sogar absichtlich ist. Also ein Arzt darf das ja machen. Das heißt also, die nehmen jetzt also diese zwei Komponenten, stellen selbstständig diesen Impfstoff her, der es am Ende ist, und verabreichen das dann den Patienten, die das unbedingt möchten. Ja. Wie ist die Reaktion von Vater Staat gewesen?
Na gut, das ist erstmal so alles unterschwellig gelaufen mit diesen 378 Leuten in der Oberlausitz, die wir dort immunisiert haben. Ich darf natürlich keine Studie durchführen, aber ich darf mindestens dann die Ergebnisse aufschreiben und deswegen das gemessen. Dann konnten wir feststellen, dass da eben die alle immun gewesen sind.
Das heißt, es ist also quasi eine Studie aus zweiter Hand, könnte man so sagen. Das heißt, also Sie haben schon Messergebnisse von dieser Impfaktion vorliegen dann.
Ich habe zwar Ergebnisse vorliegen, aber das ist ja noch keine Studie. Bei denen, genau, was die als Studie bezeichnen, da müssen Sie 100 Leute mit Gesunde, 100 Kranke und 100 solche.
Und dann müssen Sie das
vielleicht auch blind machen, was der letzte Schwachsinn ist. Bei dieser Art der Impfungsprüfung, denn da brauchen Sie nur 100 Leute. Ich habe schon damals vorgeschlagen, ich nehme die Stadt Görlitz und dann nehme ich 10.000 Leute, immunisiere die oder lasse die immunisieren nach unserer Fasson, und dann vergleiche ich das mit 10.000 Nicht-Geimpften und dann messe ich die Inzidenz. Das wäre so einfach gewesen, aber da wusste natürlich jeder alles besser und die haben sich dann nicht getraut, dort das so zu machen. Und dann haben sie das natürlich, weil da gibt es so viele Schlauköpfe, die sagen, da muss bei so einer Studie, muss man doppelt blind arbeiten. Brauche ich aber nicht. Doppelt blind muss ich arbeiten, wenn ich Tabletten gegen Kopfschmerzen verabreiche. Und da sage ich, die Roten sind für Beseitigung der Kopfschmerzen, die Blauen haben nichts drin. Und dann muss der Patient muss dann sagen, die Roten waren besser als die Blauen. Also dann kann man dann schon sagen. Und dann macht man es, das ist der Blindversuch, aber sie doppelt blind, dann weiß der Arzt auch nicht, was die Blauen haben und was die Roten haben, dass der nicht noch den Patienten beeinflusst und den nahelegt, die Roten waren doch bestimmt besser als die Blauen oder irgend sowas. Also die verlangen da doppelt blind. Aber das brauchen sie nicht. Und da gibt es so viele Schlauköpfe, einschließlich der Präsidentin für Immunologie oder andere, haben mir nachgesagt, ich sei der Professor oder der Dr. Mengele, der Menschenversuche macht. Solche unanständigen Anwürfe habe ich bekommen und von verschiedener Seite, auch von Paul Ehrlichs Tod, die haben mich damals verunglimpft.
Das ist aber eine maximale Beleidigung. Also das ist ja.
Aber muss mich dem stellen. Ich kann dann jetzt auch nicht mich großartig dagegen wehren.
Und Sie machen ja keine Versuche an Gefangenen, die sich dagegen nicht wehren können, sondern das sind Leute, die freiwillig auf Sie zukommen und diese Behandlung bitten.
Die wünschen ganz genau das. Ich habe denen natürlich auch alles erklärt. Und jetzt habe ich in Lübeck habe ich meine sogenannte Flugaffenaktion ist da gelaufen. Da haben sich Leute, die haben sich dort zusammengetan, so eine Interessengruppe, Selbsthilfegruppe, und die haben mich gebeten, das zu organisieren, dass sie immunisiert werden. Da kamen 400 Leute aus ganz Deutschland, die kamen zu uns und wir haben denen so einen Flughafen zur Verfügung gestellt, weil da der Platz war und die Gegebenheiten. Und dann haben die Ärzte, haben die Leute also geimpft. Also erstmal 107 haben sie geimpft und die anderen 300, die mussten wieder weggehen, weil die Polizei in der Zwischenzeit kam und hat das unterbunden. Das war natürlich widerrechtlich, dieses Unterbinden. Und das hat sich natürlich die Staatsanwaltschaft Lübeck zu Schulden kommen lassen. Aber diese Flughafenaktion war dann auch Gegenstand eines Gerichtsverfahrens letzten Juni, wo mich ein Richter, der völlig ahnungslos war und kein Recht gesprochen hat, sondern der hatte sich vorgenommen, mich zu verurteilen, und er hatte mir vorgeworfen, ich hätte da eine Kiste aus Styropor dahin getragen und da wäre der Impfstoff drin gewesen, und dabei ist aber das gerade eine Kiste gewesen, das andere hatten die Ärzte dort schon längst vorbereitet. Ich hatte Kuchen mitgebracht, um dort uns ein bisschen etwas, dass wir da was hätten in der Zeit. Und das hat aber den Richter nicht interessiert.
Das hat, Moment, also Sie haben einen Vorwurf, dass Sie in einer Styroporkiste Impfstoff bringen. Ja. Es stellt sich raus, in der Styroporkiste ist Kuchen drin. Das ist jetzt nicht gerade, wie ich mir einen Impfstoff vorstelle. Das heißt also, dieses Argument ist ja dann sofort verpufft und das war aber dann vollkommen egal.
Der Richter wollte da nichts hören. Der hatte
das hört sich an wie eine Verhandlung bei Kafka oder so ist in der Richtung. Also.
Wie Kafka, meinen Sie?
Ja, das hört sich an wie Kafka, der Prozess, ja. Also das ist ja unglaublich.
Wie schreiben wir das noch mit den Nadeln, dann das Urteil in die Haut?
Okay, ich komme mal zurück zum eigentlichen Kernthema. Also jetzt haben wir so umrissen, wie Ihre Story war. Sie mussten jetzt sogar Strafe bezahlen, habe ich verstanden?
Nein.
Noch nicht, aber die zahlen
wir natürlich nicht.
Das heißt also, Sie sind jetzt in Berufe gegangen. Ja. Genau. Und ich habe anderweitig gehört, Sie wollen das also auch dann dieses Verfahren nötigenfalls bis zum Verfassungsgericht hochtragen.
Ja, selbstverständlich, ja.
Ich gehe mal zurück zur Impfung. Das ist ja dann eine klassische Impfung. Also die erste Frage, die ich habe, wenn Sie die Spitze von so einem Spike-Protein nehmen, dann sind die ja im Wesentlichen dafür auch zuständig, dass die Membran des Virus, also die Hülle des Virus, dass die mit der Membran der Wirtszelle verschmilzt.
Ja, oder sich anheften kann.
Wie sich anheften kann, genau. Das Problem an dieser Geschichte war ja, dass sich, wie bei Viren auch häufig der Fall, es gibt ja ganz bekannte Dinge, die auch bei uns im Organismus so sind, es bilden sich Synzytien, also Zellverbünde, die eben halt, also wo ich also quasi eine Riesenzelle habe, die aber mehrere Zellkerne in sich trägt. Klassisches Beispiel bei Säugetieren ist die Plazenta. Das soll ja dem Vernehmen nach wahrscheinlich ein Virus gewesen sein, was irgendwann mal vor Jahrmillionen da reingesprungen ist in das Genom und jetzt dafür sorgt, dass also eine Plazenta, also genau so ein Zellkonglomerat ausgebildet werden kann, also ein Synzytium, was bestehend ist aus vielen Zellen. Diese Synzytien sind ja dann auch jetzt bekannt geworden, gerade bei der bei dieser sogenannten Corona-Impfung, also bei dieser mRNA-Impfung, dass die auch dazu geführt haben, dass wir Thrombosen bekommen, unter anderem. Jetzt ist die Frage, wie verhindert, also das müsste doch dann eigentlich auch Ihren Impfstoff betreffen, zumindest das Antigen, wenn Sie das Antigen in den Körper bringen, dann müssten sich doch auch solche Synzytien bilden, oder nicht?
Da sehe ich keine Veranlassung dafür. Das heißt, sagen wir mal, Sie wollen mit einem Tesafilm etwas festkleben. Und wenn Sie da Wasser dazu bringen, dann klebt der Tesafilm nicht. Ja? Und so ist es auch hier. Sie beschichten die Oberfläche, die Spikes, die an sich an der Zelle kleben sollen, die beschichten sie jetzt mit Antikörpern. Dann kann der Virus sich nicht anheften und zieht unverrichtete Dinge wieder ab. Ganz einfach.
Ach so, aber wie verhindern Sie das jetzt? Also Sie bringen den Impfstoff ein. Sie sagten, der wäre also an Aluminiumhydroxidkristalle gebunden. Also dann bleibt dann wahrscheinlich auch also vor Ort erstmal. Ja. Also an der Einstichstelle. Aber da laufen Sie doch Gefahr, dass Sie Endothelzellen, also die ja davon betroffen sind über den ACE2-Rezeptor, dass Sie da Synzytien bilden. Oder bin ich jetzt vollkommen offen auf dem Holzweg?
Also diese Zellen, also ich meine, es bleibt nicht nur an der Stelle liegen, sondern es geht auch in das Einstromgebiet, in die die nachfolgenden Lymphozyten, in die Milz und so weiter. Dort bleibt das lokalisiert. Mhm. Dort regt es die Zellen an, also die Lymphozyten, die B-Lymphozyten und die T-Lymphozyten, die gehen dann in Kontakt mit dem Antigen, was dort offeriert wird, was an den Kristallen, den Aluminiumhydroxidkristallen hängt. Und die teilen sich jetzt und vermehren sich. Das, was Sie sagen mit der Thrombose, das ist ein kleines bisschen anders. Das heißt, Sie haben jetzt mit diesem mRNS, sagen wir mal, es gibt ja ganz viele Impfungen, die aufgrund mittels eines Antigens durchgeführt werden. Und da kriegen Sie das alles nicht, von dem Sie sprechen. Verstehen Sie? Da gibt es keine Thrombose. Aber Sie bekommen die Zellen mit dieser mRNS-Impfung, die werden infiziert. Die Zellen produzieren jetzt Antigen. Und das Immunsystem stürzt sich jetzt auf diese Zellen. Also die zelluläre Immunität wird jetzt aufgefordert, diese Zellen zu eliminieren. Und das gibt dann die Reaktion. Oder das Antigen, was dort an den Endothelzellen gebildet wird und dort liegt, das wird von den inzwischen induzierten Antikörpern dann erkannt und die bilden jetzt Immunkomplexe innerhalb dieser Kapillaren, wo diese Endothelkapillaren und die Immunkomplexe, die regen jetzt das Immunsystem an, Entzündungen dort herbeizuführen. So kommt auch die Thrombose zustande, hauptsächlich. Mhm,
genau, das waren ja mehrere Mechanismen. Es sind, glaube ich, inzwischen über 20 verschiedene Mechanismen bekannt, die alle zu diesen Thrombosen da geführt haben.
Kann sein.
Ja, genau.
Aber letztendlich bei meinem Verfahren, sagen wir mal, es gibt ja tausende verschiedene auf dem antigenbasierte Impfungen, zum Beispiel in der Allergie. Dann nimmt man irgendwas von der Birke und bringt das mit Aluminiumhydroxid zusammen und lässt das deponieren. Jetzt entwickelt sich daraufhin Immunglobulin G, also Antikörper gegen diese Birkenbestandteile. Und die sorgen dann dafür, dass die IgE-spezifische Immunität, dass die dann runtergefahren wird oder es entsteht eine Toleranz. Also solche Allergien.
Müssen wir wieder erklären, also IgEs, also das sind Immunoglobuline E, also diese Antikörper, die
zuständig ist.
Die für allergische Reaktionen also mithin zuständig sind. Ja. Jetzt frage ich genau nochmal nach. Also wenn Sie jetzt eine humorale Immunantwort haben, das heißt, Sie lassen die B-Lymphozyten, diese Plasmazellen, lassen Sie jetzt ganz viele Antikörper herstellen.
Plasmazellen-Antikörper.
Ich bin jetzt selber kein Immunologe, aber das, was ich so am Rande mitbekommen habe, ich würde jetzt IgM erwarten und IgG erwarten. Also das heißt Immunoglobulin M und Immunoglobulin G würde ich erwarten in dem Blutplasma. Ja. Also zeitlich versetzt, ne? Aber jetzt ist die Frage, die Infektion von dem Covid-19 betrifft ja eigentlich im Wesentlichen die respiratorischen Organe, das heißt also die Schleimhaut im Wesentlichen. Und das sind ja genau nun die Immunoglobuline, die da eigentlich nicht in die Schleimhaut kommen. Das heißt, ich habe zwar das Blutserum zeigt eine Immunität, das hatten Sie auch sehr, sehr schön dargestellt. Das heißt also, ich nehme also Blut mit diesen Antikörpern, die ja dann vorhanden sind, und ich sehe, okay, also die Zellen können sich nicht mehr innerhalb des Organismus infizieren. Aber was ist mit den Schleimhäuten?
Sie bekommen natürlich auch die Schleimhaut, die schützt sich immer mit dem IgA in erster Linie. Ne? Das ist die dritte Variante. Alle spielen da eine Rolle. Und es wird auch immer versucht, über die Schleimhäute die Schutzimpfung gegen Covid-19 zu machen. Das hat aber letztendlich keinen großen Erfolg gehabt, indem man dort das Antigen über die Nase eingeschnüffelt hat und hat sich dann Immunität aufgebaut. Letztendlich spielt es keine Rolle. Wenn Sie jetzt den Weg wählen mit dem Antigen, mit dem Adjuvans, dann entwickelt sich IgG und IgM, wenn Sie es einspritzen, auch ein bisschen IgA. Letztendlich ist das nicht wichtig. Sie haben
Antikörper. Aber das heißt doch dann, dass die Immunität innerhalb der Schleimhäute nicht gegeben ist oder nur ganz gering, also ein bisschen IgA entsteht, genau. Das heißt aber, dass dann also die Leute dann trotzdem eine Erkältung bekommen. Das Einzige, was ich vermeiden würde, wären jetzt tatsächlich diese ganzen schweren Reaktionen, wenn Leute wirklich, also das Covid, also Antigen, also den Virus im Blut dann plötzlich haben, da wo er nun gar nicht hin sollte. Also das könnte man damit vermeiden, aber die eigentlich Reaktion an den Schleimhäuten eigentlich noch nicht, oder? Das heißt, ich bekomme eine schwere Erkältung.
Nicht unbedingt. Wenn Sie immunisiert sind, dann hat der Virus keine Chance, bei Ihnen sich irgendwo niederzulassen und dann bekommen Sie gar nichts, wenn Sie immun sind, egal auf welchen Wege. Ich wollte das nur mit dem IgE und der Behandlung der Allergie oder der Desensibilisierung, was da immer durchgeführt wird, im Vergleich sagen, wie gefahrlos so eine Impfung ist, weil das millionenfach gemacht wird und niemand kriegt einen Schaden durch diese Toleranzimmunisierung. Und das ist hier bei Covid-19 genau dasselbe. Das, was wir da einspritzen, ist ja völlig unschädlich. Irgendein kleines Antigen. Und das schützt nur, indem die Antikörper, die sich daraufhin bilden, dem Virus keine Chance lassen, sich an die Zellen zu binden. Und dann kriegt man die Krankheit nicht.
Jetzt habe ich noch eine Nachfrage zum Aluminium. Also jetzt, wir haben ja diese schweren Nebenwirkungen bei dieser mRNA-Impfung gesehen. Das ist ja nicht nur eigentlich das eigentliche Agens, wo es darum geht. Also das sind ja, wir haben uns noch gar nicht über die Adjuvantien bei der mRNA-Impfung unterhalten, mit noch keinem, glaube ich. Da ist noch ein ganzes großes Spielfeld offen. Allerdings, also wir wissen, dass diese mRNA-Präparate schwerst Nebenwirkungen erzeugen. Das wird gerne runtergespielt, haben wir schon gemerkt. Jetzt gehen wir mal zu den klassischen Impfungen. Das heißt, wir sind jetzt da nicht in diesem hochwertigen Bereich, also wo andauernd Todesopfer und schwer Geschädigte auftreten, sondern wir sind in einem doch relativ niedrigen Bereich. Aber trotzdem gibt es ja den Verdacht, dass Aluminium auch Nebenwirkungen hat, zum Beispiel also eine allgemeine Immunreaktion im Körper. Und es gibt ja solche Sachen wie ASIA, also autoinflammatorisches Syndrom aufgrund von Adjuvantien. Wie sieht es denn da aus? Also haben Sie da Erkenntnisse, dass Sie sagen, also Aluminium ist ja das Mittel der Wahl, aber wäre schön, wenn es was Besseres gibt? Oder wie sehen Sie das?
Aluminiumhydroxid, von dem geht keine große Gefahr aus. Wenn man das mal vergleicht mit der Impfung gegen Hepatitis A und B, da wird das millionenfach verabreicht und es ist jetzt nicht, dass jeder Dritte davon stirbt oder krank wird, sondern das ist absolut selten eine Nebenwirkung. Und wenn man aber die Gefahr durch den Covid-19-Erreger sieht und man kann sich immunisieren dagegen, dann spielt es keine Rolle. Das wird von manchem Impfgegner immer ins Feld geführt, die denn vielleicht auch gegen jegliche Impfungen sich wenden. Man kann in dem Falle nicht auf jeden hören.
Also es ist ja wirklich eine Gefahrenabwehr. Das heißt also eine Gefahrenabwägung, das wollte ich sagen. Das heißt also, sie kommen gefahrlos nicht dadurch, durch eine Lebenssituation, und sie müssen jetzt als Patient oder auch als Arzt entscheiden, welches ist die geringere Gefahr und was ist der bessere Weg dann am Ende?
Ja, wenn Sie ins Krankenhaus müssen und Sie haben da 2 Kilometer Fußweg, von dem geht mehr Gefahr aus als von dem Adjuvans, was Ihnen dort gespritzt wird.
Wir sind gerade schon bei Gefahren. Wie sehen Sie denn wie beurteilen Sie die Gefahrenlage bei diesen mRNA-Impfstoffen? Es war ja auch von unterschiedlich schwerwiegend schädigenden Chargen die Rede. Das heißt, also es gab einige Chargen, die besonders schwerwiegende Nebenwirkungen hatten. Es gab andere Chargen, die vollkommen unauffällig waren. Was haben Sie da als Erkenntnis dazu?
Das lag am Herstellungsprozess, dass da an irgendeiner Charge nicht sauber genug gearbeitet worden ist. Und das sind kleine Metallpartikel, sind da im Wirkstoff enthalten gewesen. Und ich glaube mal, da ist möglicherweise, sollte man die Gefahr nicht überbewerten, die dabei in Kauf genommen wurde. Und dass man da alle möglichen Fehler gemacht hat bei dieser mRNA-Impfung, davon kann man ausgehen, dass das weniger die Rolle spielt als das Prinzip der Impfung, dass dort mit der RNS, die verabreicht wird, dass die Zellen infiziert werden und dass sie das Antigen selbst produzieren und dass sie dadurch selbst zum Ziel der Autoimmunität werden. Beziehungsweise man kann auch so sagen, man macht die Krankheit, gegen die man sich schützen will, in leichter Form durch. Das heißt, die Zellen bei der Infektion mit dem echten Virus werden infiziert vom echten Virus, werden angegriffen vom Immunsystem und dadurch entstehen die Krankheitssymptome. Oft ist es der Virus, der löst gar nicht viel aus, man merkt den gar nicht, aber die Reaktionen durch die Abwehr des Organismus, die machen uns krank. Sagen wir mal, manche bekommen Fieber, hohes Fieber durch irgendeine Kleinigkeit und sterben an dem Fieber. Und das war jetzt nicht die Ursache der Virus, den der hat, sondern das Fieber. Und so ist also die Reaktion, ist das Gravierende. Während man jetzt, wenn man mit dem RNS-Wirkstoff sich, wenn das geimpft wird, dann ist was, dass der Körper jetzt die Krankheit imitiert in etwas abgeschwächter Form. Das ist der Schaden, der gesetzt wird. Jetzt habe ich zufällig stand jetzt gerade in Lancet, dass auch dieser Hilfsstoff, die haben dort ja kleine Liposomen, also hergestellt, so wie in der Milch, da haben sie auch so ganz, ganz feine Fetttröpfchen, damit das Ganze flüssig bleibt.
Und diese die Nanolipide, ne? Die Nanolipide.
Ganz genau.
Ja.
Und die sind jetzt erwiesenermaßen denn auch haben zu schwerer Krankheitssymptomatik geführt. Also eine ganz spezielle Krankheitsentität ist da beschrieben worden, die auch viele Leute gemacht hat.
Ja, also das sind ja auch noch viele Produkte mit eingeflossen in die Nanolipide, die ihrerseits keine Zulassung haben für die für die Verwendung am Menschen. Und es ist dann trotzdem aufgrund von Gesetzeslücken oder von einfach wohlwollendem Drübergehen, ist es dann halt trotzdem durchgewunken worden.
Also ich glaube, dass vor allen Dingen, dass man den Behörden zugutehalten muss, dass sie die große Gefahr gesehen haben, die von der Epidemie ausgeht und dass sie der Meinung waren, sie müssen alles tun, um die Epidemie zu bremsen. Und dann haben sie bei manchen Dingen die Augen zugedrückt.
Aber das ist doch interessant. Das heißt, also da drückt man dann die Augen zu.
Ja.
Also da kommt ein Hersteller und sagt, oh, ich habe ja was Neues Experimentelles. Jetzt habe ich noch was Neues Experimentelles. Das gibt's gar nicht auf dem Markt. Da habe ich noch was Neues Experimentelles. Das alles mischen wir zusammen in ein Produkt und bringen es auf den Markt. Dann sagen die Behörden, jo, ist gut, mach mal.
3 Monate haben sie gebraucht.
So, und jetzt sagen sie, so, ich habe hier was Klassisches. Ich komme jetzt mit einem klassischen Impfstoff auf den Markt. Dann sagen die Behörden, halt, so geht das nicht. Sie müssen erstmal und überhaupt. Ja. Das sieht doch eigentlich weniger nach systematischem behördlichen Handeln aus, als nach politischer Willkür. Oder wie sehen Sie das?
Das ist ja manchmal ein und dasselbe. Ja, aha. Das heißt, wenn der Staat sich irgendwo einmischt, dann kann es schiefgehen, weil die Behörden sie fühlen sich so mächtig und so wichtig und sie wollen nicht übergangen werden. Die Sache, um die geht es dann nicht, sondern nur, dass man sich dort ins Spiel bringen konnte. Also das erleben wir jetzt an allen Ecken und Enden.
Mhm. Dann haben Sie gesagt, okay, ich werde jetzt auch politisch aktiv. Zumindest haben Sie das mit Geld gemacht. Und es ist bekannt, dass Sie wahrscheinlich der größte Spender der AfD bisher sind. Dann und haben Sie das denn bereut, dass Sie denen 1,5 Millionen Euro gegeben haben?
Na, ich hatte das in einem Interview schon mal gesagt. Ich habe es schon bereut, weil ich nicht 5 Millionen gegeben habe. Aber letztendlich müsste ich dann auch wissen, dass sie mit dem Geld auch was anfangen können und dass sie sich gegen die Demokratiefeinde denn besser zur Wehr setzen können. Dann würde ich ihnen auch mehr geben. Aber
Demokratiefeinde, wir hören doch überall bei ARD und ZDF, dass die AfD die der Demokratiefeinde wären.
Genau das Gegenteil ist der Fall, da bin ich ganz sicher. Da werden die Leute, schon wie die damals in den Bundestag zum ersten Mal eingezogen sind, wurden sie von einem Herrn Özdemir so bösartig beschimpft, ohne dass denn auch vielleicht die Sitzungsleitung eingegriffen hätte. Das ist völlig undemokratisch. Demokratisch gewählte Abgeordnete, die müssen frei reden können und die dürfen nicht verunglimpft werden. Und das macht man nur, weil man ablenken will von den Unzulänglichkeiten, die der Staat sich in den letzten Jahren geleistet hat. Und dann sagen sie, die AfD ist kriminell, obwohl die AfD in großen Teilen die besten Rezepte hat und besser in der Lage wäre, unser Land zu regieren. Aber das erzählen Sie mal den Leuten. Und das haben die denn so lange denen eingebläut und verhetzt, dass die Leute das ihnen nicht glauben. Die machen Umzüge nach Bautzen, haben sie vor 2 Jahren, da gab es von Korrektiv eine Veranstaltung, wo Leute zusammengetreten sind, um zu diskutieren. Und dann haben sie dort von einer sogenannten Vereinigung Korrektiv da Spitzel hingesetzt. Und die haben das, was Falsches in Umlauf gebracht, sind dafür auch vom Gericht belangt worden in Berlin vor kurzem. Und also sie haben gelogen. Und sie haben aber die Rot-Grünen, die haben diese Lüge zum Anlass genommen und haben dann Aufmärsche inszeniert in Bautzen. Da war plötzlich die Stadt voll mit Leuten, die gezeigt haben, dass sie gegen Ultrarechts sich wenden. Die ganze Oberlausitz ist dagegen. Und dann kam plötzlich die Durchsage, der Zug fährt pünktlich wieder ab. Das konnte man sogar im MDR hören. Und auf einmal war der Platz wieder leer. Oder die Millionen, die man dort über diesen Vorgang auf die Straße geholt hat und sie verhetzt, daran sieht man, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wir sind zurzeit in einer Notsituation und ich hoffe, dass dort wieder Anstand und Demokratie wieder einkehrt. Die ist zurzeit sehr gefährdet.
Naja, aber wir haben vielleicht das Problem, dass die Bürger eigentlich gar nicht in der Lage sind, abseits der Leitmedien Informationen aufzunehmen und auch selbstständig darüber nachzudenken. Also das, was ich als Lehrer auch sehe, ist halt, dass es immer schwieriger wird, selbstständig denkende Menschen zu schulen und dann halt also den mündigen Demokraten zu erzeugen. Das ist ja eigentlich das, was wir als Lehrer aufhaben, also als Aufgabe haben. Und es ist fast eine Sisyphusarbeit, weil einerseits sind da Medien und der neuerliche Mediengebrauch mit TikTok und allem, was damit zusammenhängt, auch YouTube, ein Problem. Das heißt also, dass diese Aufmerksamkeitsspanne sehr, sehr klein und gering ist, sehr kurz ist. Ich brauche aber die Möglichkeit oder auch die Fähigkeit, eine längere Durchstrecke zu durchstehen, um halt irgendein positives Ergebnis zu erzielen, zum Beispiel um länger zu forschen oder um länger mich über ein kompliziertes Thema zu informieren. Und andererseits haben wir dann da Leitmedien wie ARD, ZDF und all die anderen privaten großen Medien, die auch gezielt ihre Machtstellung, ihre Vormachtstellung nutzen, um gezielt Desinformation zu betreiben. Zumindest zu einzelnen Themen, die ihnen gerade mal in den Kram passen. Dazu zählt ja auch, dass zum Beispiel Korrektiv massiv unterstützt wurde. Also entweder muss ich annehmen, dass bei ARD und ZDF Leute sitzen, die selbstständig nicht in der Lage sind, das zu kontrollieren, was Korrektiv auf den Markt bringt, oder ich muss davon ausgehen, dass die wohlwollend diese Falschinformationen gestreut haben, also gezielte Desinformationen.
Sieht so aus. Wenn man sich mal überlegt, wie seinerzeit der Rundfunk plötzlich sich verbreitet hatte. Da gab es einen Volksempfänger so im Dritten Reich in der Zeit. Und wie dann der Staat über dieses Medium seine Meinung durchgesetzt hat und die Leute dann alle da mitgemacht haben. Das ist jetzt so ähnlich. Das Monopol der Journalisten, der Öffentlich-Rechtlichen, die stehen alle unter Zwang. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel mal die Fernsehansager hören und die sprechen meine Zuhörerinnen und Zuhörer, was mir natürlich immer ganz zuwider ist, dass man sich derartig so kleinlich festhält an Formulierung. Aber wenn einer da nicht mitmacht von den Fernsehansagern, ist er draußen. Da gibt es den Rundfunkrat, der den maßgeblich alles beeinflusst und der sich dann durchsetzt und der die Uniformität der Nachrichten verursacht. Und da bin ich froh, dass es natürlich solche Medien gibt, solche wie Sie vertreten, die dann aber trotzdem wie auf verlorenen Posten stehen, weil sie sich gegen diese Staatsmacht nicht durchsetzen können.
Naja, es ist ja im Wesentlichen, es ist ja auch ein finanzielles Problem. Also wir sehen, dass die Leitmedien haben Geld ohne Ende. Wir haben ja auch jemanden bei uns, der zum Beispiel Grafiker war bei so einem Leitmedium, nämlich beim ZDF Dreisat. Und der sagt, naja, wir können unheimlich gut verpacken, aber der Inhalt, da hapert's. Ne? Das heißt, also er verglich das mit einer Deodorantpackung bei Douglas, ja. Außen hui, innen ist halt nicht viel los. Also ganz, ganz wenig Inhalt nur. Und ja, also das ist halt das große Problem, was alle Medien haben, die sich jetzt als Neubewerber auf dem Markt befinden. Also ich bin auch nicht mit dem Wort alternative Medien so ganz zufrieden, weil das immer noch eine Konnotation hat. Also ich finde, neue Medien ist neutral. Ne?
Wie denn ist?
Neue Medien. Das ist einfach ganz neutral. Wir sind neu hinzugekommen. Und
wie neues Deutschland, das gab es damals auch in der
DDR. Naja, jetzt haben sie schon wieder eine Konnotation reingebracht. Ja. Also mir ging es darum, also einfach klarzustellen, die alteingesessenen Medien versuchen natürlich, diese Konkurrenz, die sie darin sehen, von loszuwerden und sehen darin keine Bereicherung. Ne? Ja. Das ist, ja. Gut, vielen herzlichen Dank. Das war mir eine Freude, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Also ich fand das ja auch, also ich finde auch diese Renitenz immer, dass da jemand sagt, ich mache es trotzdem. Und die Kollegen haben gesagt, ich sollte da nicht rangehen, weil das ist ein heißes Eisen und ich mache es trotzdem, gerade weil es heiß ist. Mhm. Das finde ich immer sehr lobenswert und möchte das auch nochmal an Sie loswerden, dieses Lob.
Ja, danke. Und ich würde gerne noch, wenn Sie noch ein paar Minuten Zeit haben.
Das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, haben Sie einen abschließenden Satz, den Sie gerne sagen wollen oder mehrere Sätze?
Ich meine, ich habe sogar einen besonders wichtigen Aspekt, den würde ich Ihnen gerne schildern. Nämlich, ich höre von vielen Impfgegnern, die sagen, wir sind gegen jede Impfung. Wir sind gegen alles, was der Staat veranlasst hat. Der Staat hatte Maßnahmen ergriffen, um die Pandemie zu bremsen. Da gehörte zum Beispiel dazu, dass man Mundtücher angelegt hat. Und wenn ich im Operationssaal bin bei den Chirurgen, die legen auch Mundtücher an, damit sie die Erreger, die sonst aus dem Mund kommen, nicht in die Operationswunde bringen.
Das sind aber Bakterien.
Und so kann man sich dann auch vorstellen, dass man auf dem Wege auch die Ausbreitung der Pandemie bremst. Für mich war das eine sinnvolle Maßnahme. Oder dass die Kinder mal eine Zeit lang zu Hause bleiben und von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Dann haben sie dann auch gleich gelernt, wie man sowas machen kann. Und alles, was dann dort aufgegriffen wird von den Impfgegnern oder von denen, die mit den staatlichen Maßnahmen nicht einverstanden waren, das sollte man nicht in den Schatten stellen. Und heute, dass man impft gegen Masern, Mumps, Röteln, das ist wichtig und das sollte man auch beibehalten. Und man hat dann die Beispiele der spinalen Kinderlähmung. Da sind früher so viele Menschen noch in meiner Jugend da herumgehumpelt und waren gelähmt. Und wenn man das vermeiden kann, das kann man nur, wenn man kollektiv Impfung gegen Kinderlähmung gemacht. Mussten wir immer auch in der Schule gegen Kinderschluckimpfung und so weiter. Oder die Pocken wären nie ausgerottet worden, wenn man da keine Impfung dagegen hätte machen können. Und wenn man heute sieht, was man vermeiden kann, Mumps oder Masern, wenn sich das ausbreitet, oder RSV, Respiratory Syncytial Virus Infektion in Kindergärten. Wenn man solche harmlosen Impfungen in konventioneller Weise durchführt, die haben fast keine Nebenwirkungen und man sollte sich nicht dagegen stellen. Und da sollte man nach Möglichkeit auch dem Staat das Recht geben, sich da durchzusetzen und das zu verlangen. Dagegen sind aber die eine ganze Menge Leute, die wollen dem Staat dieses Recht absprechen. Und ich bin dafür, dass man impft, wo es sinnvoll ist. Wenn man aber eine Impfung verabreicht, die deren Wirkung und Nebenwirkung man noch gar nicht geprüft hatte und die Leute zwingt, etwas in Empfang zu nehmen, wovon man weiß, also sagte schon der Minister, der endlich wieder weg ist für Gesundheit, dass man einer von 10.000, dass die Impfung von BioNTech zum Beispiel mindestens einen von 10.000 Menschen schwer geschädigt hat. Dabei wissen wir, die ein bisschen Ahnung von Medizin haben, dass es nicht einer von 10.000 war, sondern wir wissen, von 100 haben 30% sind arbeitsunfähig krankgeschrieben worden nach der zweiten BioNTech-Impfung. Das war nicht darin enthalten unter einer von 10.000. Und es sind garantiert in der Welt Zehntausende gestorben an dieser kriminellen Impfung. Und es sind viele, viele Hunderttausend durch die Impfung krank geworden. Und dass hier dass man dort eine Impfung, wie ich sehe, als erster ins Spiel gebracht habe, die ganz konventionell ist, der kein großes Schadenpotenzial zuzuordnen ist, dass man die behindert hat, das ist aus meiner Sicht ein Verbrechen. Und dem sollte nachgegangen werden und man sollte die Leute, die das verhindert haben, ins Gefängnis setzen. Das ist etwas, was ich wünsche. Aber ich will nicht, dass die Leute Recht behalten, die sich ganz gegen Impfungen aussprechen. Und da sollte man versuchen, dass die Bevölkerung ordentlich aufzuklären. Das ist das Wichtigste, was ich heute beitragen möchte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich merke schon, dieses Gespräch wird am Ende sehr kontrovers diskutiert werden, weil Sie haben jetzt auch einige Sachen gesagt, die Sie doch für einige sehr provokativ sind. Ich merke das aus anderer Richtung. Also wir hatten jetzt ja einen Streit, gibt es denn Viren oder gibt es sie nicht? Das läuft alles darauf hinaus, dass Menschen, die mit einem schweren Riss in ihrem Weltbild konfrontiert sind oder wo das Weltbild vielleicht ganz zusammenbricht, die am Ende alles negieren. Das heißt, am Ende ist dann die Welt gar nicht mehr rund, sondern nur noch flach. Und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrhunderte werden über den Haufen geworfen. Jetzt und man die Erde ist nicht flach, wollten Sie sagen? Genau. Also das ist also nur ein Beispiel. Das heißt, also dann kommt also die flache Erde wieder ins Spiel. Dann kommt plötzlich die Frage, gibt es denn überhaupt Viren? Das geht sogar so weit, dass dann RNA und DNA auch angezweifelt werden. Also DNA ist keine Doppelhelix und das ist ein ganz anderes Molekül. Und da geht mir als Genetiker ja dann irgendwann auch die Hutschnur, dass ich sage, also jetzt ist mal langsam mal gut. Ne? Also was habe ich eigentlich, das könnte man auch sagen, ja, der Herr Fiedler, der sagt das ja nur, weil er dann verzweifelt ist und sich fragt, was er da 5 Jahre lang gelernt hat in der Uni. Und aber das ist, also dieses Phänomen ist ja da. Ne? Also das heißt, also die Frage, was ich darin sehe, was Sie gerade gesagt haben, ist ja, wir haben ein sehr hohes Schadenspotenzial bei der mRNA-Impfung. Wir haben ein relativ geringfügiges Schadenspotenzial bezogen auf die mRNA-Impfung bei den klassischen Impfungen. Aber da ist ja auch wieder die Frage, ne, was ist Nutzen, was ist Risiko? Und da haben wir jetzt ein Feld, wo sich das Publikum total gut unterhalten kann. Dann können Sie sich jetzt hier unter dem Video dann in der Diskussion ja, miteinander die Köpfe heiß reden. Liebe Zuschauer, wenn Sie möchten, dass dieses Video weitergegeben wird an andere oder wenn Sie sagen, das muss unbedingt diskutiert werden, das geht ja so gar nicht, dann machen Sie es aktiv, weil Sie wissen, dass wir geschnitten werden von YouTube und auch von anderen Plattformen und meistens im Shadowban landen. Dann nutzen Sie aktiv selber den Hinweis, dass dieses Video da online zu sehen ist. Machen Sie das zum Beispiel mit Twitter, Getter oder mit Telegram, Twitter heißt ja neuerdings auch X, das wollte ich noch erwähnt haben. Wo finden Sie uns? Sie finden uns auf apolut.net, dort finden Sie auch unsere Spendeninformationen. Wenn Sie meinen, Sie haben den einen oder anderen Euro für uns übrig, vielleicht auch mal eine Dauerüberweisung, da können wir ein bisschen besser planen, ja, dann schauen Sie bitte auf apolut.net nach, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Je nachdem, wann Sie uns sehen. Vielen herzlichen Dank. Ja, lieber Herr Stöcker, vielen herzlichen Dank auch an Sie.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.